Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 10. Aber ich lese uns als Vorbereitung trotzdem noch einmal dieses gesamte Loblied, was Paulus singt, Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Jetzt der Abschnitt für die heutige Predigt. In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Jesus hieß mit Vornamen Jesus und mit Nachnamen hieß er Christus. Das glauben viele Kinder, die in der Gemeinde aufgewachsen sind und ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal geglaubt. Aber es stimmt nicht. Christus ist nämlich kein Nachname. Es ist noch nicht mal ein Name, sondern es ist ein Titel. Ja, so wie König in König Friedrich oder Kanzlerin in Kanzlerin Merkel oder Doktor in Doktor Schulz. Christus ist kein Name, den Jesus von seinen Eltern bekommen hat, sondern ein Titel, den er von seinem Vater im Himmel bekommen hat. Und dieses Wort, dieser Titel Christus, das ist griechisch und das bedeutet der Gesalbte. Und unter Gesalbten können wir uns heute in unserer Kultur nichts mehr vorstellen. Ja, wir salben niemanden mehr. Was macht man da eigentlich, wenn man jemanden salbt und warum macht man das? Eine Salbung bedeutete im Israel des Alten Testaments, dass man Öl über den Kopf begossen bekam, wenn man für ein bestimmtes Amt eingesetzt wurde. Ja, für drei Ämter wurde man gesalbt. Einmal, wenn man zum Priester wurde, dann, wenn man König wurde und drittens, wenn man Prophet wurde. Ja, die Geschichten sind relativ bekannt, wie zum Beispiel Aaron zum Priester gesalbt wird und dann zum Beispiel Saul zum König gesalbt wird und später David, diese Geschichte, wo erst alle seine Brüder kamen und dann ja, irgendwie Ratlosigkeit herrschte. Ja, keiner von denen ist es. Wer ist es denn? Ja, wir haben noch einen kleinen Bruder, der steht auf dem Feld. Und dann sagt Samuel, dann holt ihn her und dann salbt er David zum König. Oder Elisa wurde zum Propheten gesalbt. Priester, die hatten damals die Aufgabe, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln, durch diesen Opferdienst. Propheten hatten die Aufgabe, Gottes Wort weiterzusagen und Könige hatten die Aufgabe, das Amt, Gottes Volk zu regieren. Aber bei all den Salbungen, von denen wir im Alten Testament lesen, wird eine Sache klar. Irgendwie muss es noch mehr geben. Denn alle Gesalbten hatten Schwächen und Probleme. Ja, zum einen waren sie alle sterblich. Sie sind ständig gestorben und dann musste es neue Gesalbte geben. Und diese sterblichen Menschen waren auch alle Sünder. Selbst die guten Gesalbten haben mit Gott gehadert und sind in schwere Sünde gefallen, wie Elia oder David. Und dann gab es noch ganz, ganz viele richtig schlechte Gesalbte. Ja, wie viele gute Könige gab es denn wirklich in Israel? Ja, und wie oft lesen wir den ernüchternden Satz, er tat, was dem Herrn missfiel. Wie oft gibt es die Situation, dass ein gottesfürchtiger Prophet auf der einen Seite steht und ihm gegenüber steht eine ganze Masse von gottlosen Propheten. Die ganzen Gesalbten im Alten Testament, die schreien in einem gewissen Sinn danach, dass ein besserer Gesalbter kommt. Und von diesem besseren Gesalbten sprechen dann auch die Propheten am Ende des Alten Testaments. Es wird ein Gesalbter von Gott herkommen, der besser ist als alle Gesalbten vorher. Und das hebräische Wort für diesen Gesalbten, das war Maschiach oder eben Messias. Und das griechische Wort ist Christus. Bedeutet nichts anderes als der Gesalbte. Und dann kommt eines Tages dieser eigentlich so unscheinbare Mann aus Nazareth namens Jesus und er bekommt diesen Titel, Christus. Und die Bibel, das Neue Testament, erklärt uns, Jesus Christus, das ist Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. Und diese ganzen Verheißungen auf den Messias, die wir im Alten Testament lesen, in seiner Person erfüllt hat. Aber zu was ist Jesus eigentlich gesalbt worden? Warum wird er der Christus genannt? Zum Priester? Oder zum Propheten? Oder zum König? Ja, in alttestamentlicher Zeit wurde man nämlich immer nur zu einem der drei Ämter gesalbt. Entweder oder. Ja, David zum Beispiel wurde als König gesalbt. Er war zwar auch Prophet, in den Psalmen haben wir das häufig, aber er wurde nur zum König gesalbt. Und obwohl er der mächtigste Mann in Israel war, war es ihm absolut verboten, in den Tempel zu gehen und Priesterdienst zu tun. Das durfte er nicht. Entweder man war König oder man war Priester. Das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus Christus nicht nur der bessere Gesalbte ist, weil er ohne Sünde war, anders als alle anderen Gesalbten. Und es zeigt uns nicht nur, dass er der bessere Gesalbte ist, weil er nach seinem Tod wieder auferstanden ist. Er ist auch der bessere Gesalbte, weil er nicht Priester oder Prophet oder König ist, sondern weil er der erste Mensch der Weltgeschichte ist, der sowohl Priester als auch Prophet als auch König, alles drei zusammen ist. Und in unseren Versen heute, in Epheser Kapitel 1, in Versen 7 bis 10, da zeigt uns Paulus, was die Rolle des Sohnes, die Rolle Jesu Christi in diesem großen, herrlichen Heilsplan Gottes ist. Und Paulus zeigt uns, Jesus Christus ist der Gesalbte schlechthin. Und ohne hier in unseren Versen 7 bis 10 die Begriffe Priester, Prophet und König zu benutzen, zeigt er uns, dass Jesus diese drei Ämter übernommen hat. Zu diesen drei Ämtern wurde er für uns gesalbt. Ja, gleich viermal taucht das Wort Christus in dem Abschnitt von Vers 3 bis Vers 14 auf. Und achtmal wird er erwähnt durch Ausdrücke wie in ihm oder durch ihn. Und mein Thema für heute Morgen ist Erlösung. Christus schafft deine Errettung. Ein erster Punkt ist, Christus als Hohepriester erlöst dich, Verse 7 und 8. Mein zweiter Punkt, Christus als Prophet lehrt dich, Vers 9. Und drittens, Christus als König regiert dich, Vers 10. Nochmal Thema, Erlösung. Christus schafft deine Errettung. Erstens, Christus als Hohepriester erlöst dich. Zweitens, als Prophet lehrt er dich und drittens, als König regiert er dich. Ja, es war vor Grundlegung der Welt. Da hat der dreieinige Gott diesen Plan gemacht, von dem du aus Gnade Teil sein darfst. Aber jeder Plan ist ziemlich wertlos, wenn er nicht durchgeführt wird. Ja, wir Menschen machen manchmal Pläne. Manchmal werden daraus Taten, manchmal auch nicht. Manchmal landen sie in irgendwelchen berühmten Schubladen. Und werden nie wieder hervorgeholt. Aber bei Gott ist es anders. Gott zieht seine Pläne immer durch. Bei ihm wandert ein Plan nie in die Schublade. Und als Gott diesen Plan gemacht hat, dich zu erretten, da wusste er auch schon, dass er diesen Plan durch Jesus Christus ausführen würde. Ja, werfen wir noch einmal einen kurzen Blick in die Verse vom letzten Mal. In Vers 4 lesen wir, er hat uns in ihm, Gott der Vater hat uns in ihm, also in Christus auserwählt. In Vers 5 lesen wir, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Ja, es wird mehr als deutlich. Gott hatte bei seinem Plan vor Grundlegung der Welt, von dem wir beim letzten Mal gehört haben, schon Jesus im Sinn. Es war schon Teil des Plans, dass Jesus diesen Plan dann eines Tages ausführen würde. Und dann lesen wir im gesamten Alten Testament, wie Gott die Durchführung dieses Plans vorbereitet hat. Er hat sich ein Volk erwählt, angefangen von Abraham, um es zu retten. Und dann hat er Propheten geschickt, um diese Rettung ankündigen zu lassen. Und dann hat er die Priester Opfer bringen lassen, um die Rettung den Menschen immer wieder vor Augen zu malen. Aber dann, vor ungefähr 2000 Jahren, hat er seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt, um seinen Plan jetzt wirklich durchzuziehen. Und er hat ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt, nicht mit Öl, sondern mit dem Heiligen Geist, und hat ihn so zu Christus, zu dem Gesalbten gemacht. Und das erste Amt, wozu er ihn gesalbt hat, das sehen wir in Vers 7. Dort heißt es: In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen. Ein erster Punkt: Christus als der Hohepriester erlöst dich. Ja, im Alten Testament hatte Gott die Priester eingesetzt, um stellvertretend für das Volk Tieropfer zu bringen. Ja, und an der Spitze dieser ganzen Priester, da stand der Hohepriester. Und damit auf der einen Seite der heilige Gott und auf der anderen Seite unheilige Menschen überhaupt miteinander Gemeinschaft haben können, brauchte es eben Leute, die dazwischen standen, die vermittelt haben. Und das waren die Priester. Und jeden Tag aufs Neue brachten die Priester Opfer im Vorhof des Tempels dar. Und einmal im Jahr ging der hohe Priester dann ins Allerheiligste des Tempels, dort, wo Gott symbolisch wohnte, und er wirkte dort Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Aber wie gesagt, wie bei allen Gesamten des Alten Testaments, gab es eben auch bei den Priestern einige Probleme. Ja, sie waren einerseits selbst Sünder. Es wird ausführlich beschrieben, dass sie erst für sich selbst opfern müssen und selbst gewisse Waschungen durchführen müssen, bevor sie überhaupt zwischen Gott und Menschen vermitteln dürfen. Und dann waren sie sterblich. Ja, es brauchte immer neue Priester und Hohepriester, wenn die Alten tot waren. Und drittens sagt uns das Alte Testament auch, die ganzen Tieropfer, diese Zehntausende von Tieren, die geopfert wurden, die konnten gar nicht wirklich Sünden vergeben. Deswegen mussten sie auch immer und immer und immer wieder dargebracht werden. Aber dann kam Jesus. Und Jesus löste alle diese Schwächen des Priesterdienstes in Luft auf. Jesus ist sündlos, anders als die Priester. Er ist ewig. Anders als die Priester. Und er wurde nicht nur zum Hohenpriester, der opferte, sondern er wurde auch selbst zum Opfer, das geopfert wurde. Und anders als eben diese Tausenden von Tieren, konnte Jesus als das Letzte, als das Wirkliche, als das wahre Opfer wirklich Sünden wegnehmen. Und deswegen schreibt Paulus hier: In ihm, in Christus, dem Hohenpriester und perfekten Opfer, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, Vers 7. Das Wort Erlösung, was dort verwendet wird, das bezieht sich immer auf ein Lösegeld, das bezahlt wird. Damals war das den Menschen vor Augen, die kannten dieses Bild vom Sklavenmarkt, wo Sklaven angeboten wurden, sie gehörten einem Sklavenhändler, und dann konnte man als reicher Mensch dorthin gehen mit Geld und konnte dann diese Sklaven sozusagen lösen. Dann gehörten sie eben einem selbst. Paulus verwendet hier dieses Bild und sagt: Am Kreuz hat Jesus als unser Hohepriester stellvertretend für uns das Lösegeld bezahlt, uns also erlöst. Wir sind jetzt frei. Frei, irgendwie mit unserer Sünde selbst fertig werden zu müssen. Und frei von der Angst, eines Tages für unsere Sünde bestraft zu werden. Und unsere Sünde ist weg, vergeben. Wir haben die Vergebung der Übertretungen, schreibt Paulus weiter. Wir sind nicht nur frei von der Strafe der Sünde, unsere Sünden sind ganz weit weg vergeben. Das haben wir, Erlösung und Vergebung, ganz fest, ganz sicher. Und dann heißt es weiter, am Ende von Vers 7 und dann in Vers 8, das alles hat er uns gegeben, das haben wir nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Ja, diese Erlösung, diese Vergebung, von der Paulus hier schreibt, die kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Die Erlösung am Kreuz, das ist der weiseste Plan der Weltgeschichte. In Vers 8 heißt es, in aller Weisheit und Einsicht. Dieser Plan macht es möglich, dass Gott uns, Vers 7, unglaublich und überströmend gnädig sein kann und zugleich nichts von seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit aufgegeben hat. Der amerikanische Pastor John Piper hat das, was wir hier in den Versen 7 und 8 lesen, einmal so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Weisheit Gottes, die hat einen Weg geplant für die Liebe Gottes, uns von dem Zorn Gottes zu erlösen, ohne die Gerechtigkeit Gottes aufzugeben. Ich sage das nochmal, ihr könnt es euch gerne aufschreiben, falls ihr mitschreibt. Die Weisheit Gottes hat einen Weg geplant für die Liebe Gottes, uns von dem Zorn Gottes zu erlösen, ohne die Gerechtigkeit Gottes aufzugeben. Und deswegen ist Jesus für uns der gesalbte hohe Priester geworden. Der Heidelberger Katechismus geht in Frage und Antwort 31 diesem Titel Christus auf den Grund. Warum heißt Jesus auch Christus? Er stellt die Frage, warum wird Jesus Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Antwort: Er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Wegen Jesus, dem hohen Priester, haben wir jetzt, heute, hier die Erlösung von unserer Sünde und die Vergebung unserer Übertretungen. Aber in dem Titel Christus steckt noch viel mehr. Mein zweiter Punkt, Christus als Prophet, lehrt dich. Ja, auch Propheten wurden in der Bibel gesalbt. Nicht jeder Prophet, aber immer wieder lesen wir davon. Zum Beispiel im Psalm 105, Vers 15 sagt Gott, tastet meine Gesalbten nicht an. Da ist die Frage, wer sind die Gesalbten? Und dann heißt es weiter, und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Stellt euch mal vor, Jesus wäre vor ungefähr 2000 Jahren in Bethlehem geboren. Er hätte viele Wunder getan, Menschen geheilt, aber er hätte nie gepredigt. Er hätte nie gesagt, wer er eigentlich ist. Er hätte nie erklärt, warum er gekommen ist. Ich glaube, Jesus wäre heute in der Weltgeschichte deutlich unbekannter. Es würden vermutlich Historiker sich mit ihm beschäftigen. Sie würden dann zu dem Ergebnis kommen, da gab es mal diesen Zimmermann, der in Palästina zur Zeit der Römer für Aufsehen gesorgt hat. Ja, er soll auch angeblich Wunder getan haben und am Ende wurde er gekreuzigt, weil er den Juden auf die Füße getreten war. Und ein paar ganz Verrückte, die behaupten sogar, er wäre wieder auferstanden. Aber keiner weiß, was er eigentlich wollte und wer er eigentlich war. Ich glaube, so würden Menschen urteilen, wenn Jesus nie über sich und seine Mission geredet hätte. Niemand wüsste etwas von der Erlösung, die er am Kreuz geschaffen hat. Selbst wenn wir glauben würden, dass er auferstanden ist, wir wüssten nicht warum. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, um als Hohepriester und Opfer zu sterben. In den 3 Jahren, bevor er gestorben ist, zog er durch ganz Israel von Ort zu Ort. Dort heilte er Leute, dort trieb er böse Geister aus, dort tat er Wunder. Aber vor allem predigte er dort. Und deswegen trat er im Alter von ungefähr 30 Jahren an die Öffentlichkeit und er ging nicht sofort ans Kreuz, sondern vor allem lehrte er die Menschen über sich selbst, darüber, warum er gekommen ist und was er von den Menschen verlangt. Ganz am Anfang, als Jesus unterwegs war, hatte gerade die ersten Jünger berufen, und er hat zum ersten Mal Krankheiten geheilt und böse Geister ausgetrieben. Er war die Sensation in der Gegend. Und da bestand eben die Gefahr, dass die Leute und vor allem die Jünger dachten, Jesus ist vor allem gekommen, um Menschen wieder gesund zu machen. Und deswegen stellt Jesus das ganz am Anfang gleich mal klar. In Markus Kapitel 1 lesen wir das, da sagt Jesus, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Ja, mit anderen Worten, ich, Jesus, bin der gesalbte Prophet und ich habe den Auftrag, vor allem, neben all den anderen Aufgaben, die ich habe, ich vor allem den Auftrag, den Menschen überlebenswichtige Dinge mitzuteilen. Und so schreibt Paulus hier in unserem Abschnitt, ich lese den nächsten Vers, Vers 9, er, also Christus, hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Gott sandte Jesus in diese Welt als Propheten, um uns, sagt Paulus es hier, das Geheimnis seines Willens bekannt zu machen. Jesus hat uns also ein Geheimnis verraten. Ein Geheimnis ist so ein Wort, das kann man sehr leicht missverstehen. In der Grundschulzeit hatte ich manchmal Geheimnisse mit meinen Freunden. Der Inhalt von den Geheimnissen, der war völlig egal. Ja, aber das Besondere war, dieses Geheimnis kannte nur ich und meine Freunde. Und dadurch konnte dann mein achtjähriges Ich sich dann richtig gut fühlen. Es gibt etwas, das weiß nur ich und ein paar andere. Und dann gibt es ganz viele, die wissen das nicht. Ja, und ganz ähnlich funktionierte das in den Mysterienkulten, die damals im Römischen Reich total in waren. Es gab irgendein Geheimwissen, das nur wenige eingeweiht waren. Ja, diese paar Leute, dieser Inner Circle, der konnte sich dann auf sein Geheimwissen natürlich richtig was einbilden. Aber wenn Paulus hier von Geheimnis spricht, dann meint er nicht sowas. Dann meint er nicht etwas, was nur wenige wissen oder wenige wissen dürfen. Er meint etwas, was früher keiner kannte, nämlich seinen Plan, den er vor Grundlegung der Welt gemacht hatte. Und er nennt diesen Plan hier in Vers 9 den Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Und diesen Plan, dieses Geheimnis, was früher keiner kannte, das teilt er jetzt allen mit durch Jesus, den gesalbten Propheten. Ja. Ganz am Anfang wusste keiner etwas über den Plan Gottes. Im Alten Testament haben dann die Juden etwas über den Plan Gottes gelernt, aber auch nur so andeutungsweise. Aber alle anderen, wie zum Beispiel unsere Vorfahren hier im wilden Germanien, die wussten rein gar nichts über Gottes herrlichen Plan. Dieser Plan war für sie ein Geheimnis. Aber jetzt, sagt Paulus, jetzt hat Gott durch Jesus Christus dieses Geheimnis für uns gelüftet. Ich zitiere nochmal den Heidelberger Katechismus, Frage und Antwort 31. Wie gesagt, die Frage, warum wird Jesus der Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Antwort, er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und jetzt zweitens, zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er beginnt seinen Brief mit folgenden Worten. Er beschreibt es noch einmal. Und er sagt auch, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, das ganze Alte Testament, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, also durch den Propheten schlechthin. Und dann sagt er weiter über diesen Sohn, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, als Hohepriester, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, als König. Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Christus als König regiert dich. Wenn ihr noch eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann guckt ruhig nochmal rein. Ja? In Vers 9 sagt Paulus uns, dass Gott uns durch den Propheten Christus seinen Plan, also um diesen Plan, um den es die ganze Zeit schon geht, mitgeteilt hat. Worum geht es jetzt bei diesem Plan? Die Antwort muss in Vers 10 kommen. Aber da steht erstmal zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Die Frage ist, was heißt denn das? Das heißt, dass Gott genau zum richtigen Zeitpunkt seinen Plan ausgeführt hat. Ja, in der Fülle der Zeiten. Heißt einfach zum richtigen Zeitpunkt. Und für Zeiten steht im Original nicht das normale Wort für Zeit, sondern ein Wort, was so viel bedeutet wie bestimmte Zeit oder richtige Zeit. Warum war es damals genau die richtige Zeit, als ein Engel einem jungen Mädchen erschien und ihr sagte, dass sie vom Heiligen Geist schwanger ist? Warum war es genau die richtige Zeit, als Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren wurde? Keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist Folgendes. Es war genau die richtige Zeit. Gott hat seine Gründe, warum Jesus genau dann in diese Welt kam. Aber immer noch hat Paulus uns nicht verraten, was jetzt genau der Kern von Gottes Plan ist. Worum geht es im Zentrum? Was ist das Geheimnis, von dem er in Vers 9 spricht, was wir früher nicht wussten, was wir jetzt aber wissen? Und ehrlich gesagt, aus meinem Wissen so über die Bibel, über das Evangelium, hätte ich sowas erwartet wie, das Zentrum von Gottes Plan ist, dass Jesus aus Liebe zu uns Mensch wird, am Kreuz für uns Menschen stellvertretend stirbt und uns so mit Gott versöhnt. Und das ist richtig. Das ist ein wichtiger Teil von Gottes Plan. Sogar einer der wichtigsten. Wir haben das heute schon im ersten Punkt gesehen, in Versen 7 und 8. Aber anscheinend ist es nicht der Kern. Den Kern, das Wichtigste von seinem Plan, das Geheimnis, verrät er uns in der zweiten Hälfte von Vers 10. Er schreibt dort, das Geheimnis ist, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist. Und das bedeutet Folgendes. Das Zentrum, das Ziel von Gottes Plan ist, dass sein Sohn König über die gesamte Schöpfung wird. Sowohl über diese sichtbare Welt, das meint er mit Erde, als auch über die unsichtbare Welt der Engel und Dämonen, das meint er mit Himmel. Jesus Christus ist zum König gemacht worden durch seine Menschwerdung, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Darum geht es im Kern. Das ist das Geheimnis. Jesus ist endlich König. Daran wird auch deutlich, dass es im Kern gar nicht um dich geht. Ich glaube, eine der Krankheiten, mit der sich das Christentum heute rumplagt, ist der Glaube, dass Gott sich im Prinzip um mich dreht. So wie der Mond um die Erde. Ja, ich habe ein Problem und Gott ist dafür da, es zu lösen. Ich habe Sünde und Gott ist dazu da, sie mir zu vergeben. Ich bin traurig, Gott ist dazu da, mich zu trösten. Versteht mich bitte nicht falsch. Gott ist unser Arzt, Gott ist unser hoher Priester und Gott ist unser Tröster. Er liebt uns unglaublich und wir dürfen zu jeder Sekunde mit all unseren Problemen zu ihm kommen. Aber wenn wir glauben, dass er sich um uns dreht und wir der Mittelpunkt des Universums sind, dann haben wir etwas sehr, sehr falsch verstanden. Denn Gott ist der Mittelpunkt, Jesus ist König. Gottes Plan, den wir hier in Epheser 1 lesen, dreht sich nicht in erster Linie um dich, sondern um Gott. Vor 2000 Jahren wurde Jesus König. Darum geht es in Gottes Plan. Und das bedeutet für dich und das bedeutet für mich, unsere Sünden sind uns vergeben. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben und wir wissen, dass über dieser Welt ein König herrscht, der alles unter Kontrolle hat. Wie regiert Jesus denn als König? Ja, eines Tages, wenn er wiederkommen wird, dann regiert er ganz sichtbar als König. Über alle und jeden. Jedes Knie, sagt die Bibel, wird sich vor ihm beugen. Jede Zunge wird bekennen müssen, dass er der Herr ist, dass er der König ist. Und bis dahin ist seine Königsherrschaft oft verborgen. Ja, er ist König über uns, über seine Kinder, über seine Gemeinde. Ja, wir sind ja die Menschen, die ihn als König auch anbeten. Aber wir sind vergleichsweise wenige. Und selbst bei denen, bei uns, wird nicht immer sichtbar, dass Christus unser König ist, angesichts von all der Mittelmäßigkeit und Trägheit und Sünde, die immer noch da ist. Und dann ist da immer noch die große Masse der Menschen, die Christus als König nicht anerkennen, die häufig sogar die Christen hassen, verfolgen, töten oder zumindest überhaupt nicht danach fragen, was König Jesus eigentlich will. Und dann gibt es da noch den Teufel und seine Engel, die dich jeden Tag versuchen, wieder von Gott wegzuziehen. Und da könnte man doch die Frage stellen, ist Jesus eigentlich wirklich König? Kann man das wirklich sagen? Und die Antwort ist ja, er ist König. Er hat die Herrschaft angetreten, er hat am Kreuz den Krieg gegen seine Feinde gewonnen. Und auch wenn er noch damit wartet, seine besiegten Feinde endgültig zu vernichten, er ist jetzt schon König. Wann er sie vernichten wird, das weißt du nicht und das weiß ich nicht. Aber was wir wissen dürfen, sind zwei Dinge. Erstens, dieser Tag kommt ganz sicher. Und zweitens, er kommt auch wieder zum genau richtigen Zeitpunkt. Und so sieht es zurzeit in dieser Welt danach aus, als würden die Trumps und die Putins, die Assads, die Erdogans, die Chinesen und die IS-Anführer das Schicksal dieser Welt bestimmen. Es sieht oft so aus, als würden die Christen bei all dem untergehen oder zumindest fast keine Rolle spielen. Aber die Wahrheit ist, über ihnen allen thront König Jesus. Alle diese Machthaber machen keinen Schritt, nehmen keinen Atemzug, ohne dass König Jesus das in seiner Hand hat. Niemand hat es besser gesehen, glaube ich, als die Dämonen zur Zeit, als Jesus hier auf der Erde waren. Die Menschen haben ihn oft ignoriert oder fanden ihn ganz nett und nachher auch nicht mehr so nett. Aber immer wenn Jesus sich einem Menschen genähert hat, der von einem Dämon besessen war, da sind die in Panik geraten. Anders als die Menschen wussten sie, wer da vor ihnen stand. König Jesus, der jetzt auf dem Thron sitzt und die gesamte Schöpfung regiert. Und sie wussten auch, der kann uns mit einem Wort vernichten, wenn er das will. Und deswegen nennt Paulus ihn hier in Vers 10 das Haupt, unter dem alles zusammengefasst ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Ich möchte nicht salopp klingen, aber ich möchte es einmal so zusammenfassen oder so formulieren. Dieser Heilsplan Gottes, dieses Geheimnis, das ist die mit Abstand größte Win-Win-Situation der Weltgeschichte. Durch Menschwerdung, Tod und Auferstehung wird Christus König. Und wir, du und ich, wir werden erlöste Kinder des Königs. Ich sage das nochmal. Durch Menschwerdung, Tod und Auferstehung wird Christus König und wir gleichzeitig erlöste Kinder des Königs. Der Heidelberger Katechismus schreibt auch darüber in Frage und Antwort 31. Wir hatten schon Priester und Prophet. Warum wird Jesus Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Er ist von Gott dem Vater eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und jetzt drittens, zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Ein dritter Punkt heißt, Christus als König regiert dich. Und das stimmt. Das sagt ja auch der Heidelberger Katechismus. Aber er müsste wohl besser lauten, Christus als König regiert dich und alles andere regiert er mit. Es dreht sich nicht um dich. Du solltest dich um ihn drehen. In dem Lied, was wir eben vor der Predigt gesungen haben, da heißt es ganz am Ende, sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Der Liederdichter bringt hier zum Ausdruck, dass Christus als Priester, Prophet und König nicht einfach irgendeine theologische Wahrheit ist, über die man mal ein schönes Buch schreiben kann, wenn man denn Lust hat. Sondern er bringt zum Ausdruck, dass das für ihn der zentrale Anker im Leben ist. Das, woran er sich im Gebet festhalten kann, wenn alles andere nicht mehr hält. Sind von Freunden wir verlassen. Aber was bedeutet es ganz praktisch, dass Jesus für uns König, Priester und Prophet ist? Ja, werfen wir mal einen Blick in die kommende Woche. Keiner von uns, keiner, weiß, was an Herausforderungen, an Anfechtungen, an Problemen auf uns zukommt. Nehmen wir an, dass in der kommenden Woche Sünde dir das Leben schwer macht. Vielleicht kämpfst du schon lange gegen Pornografie, aber du bist wieder gefallen. Du willst nicht lästern, aber es war wieder so schwer, auf der Arbeit nicht mitzumachen. Du möchtest auf Drucksituationen nicht aufbrausend und emotional reagieren, sondern sanftmütig. Aber es hat wieder einmal nicht geklappt. Du willst vor deinen Arbeitskollegen und Klassenkameraden zu Jesus stehen, aber dann warst du halt doch wieder lieber ruhig, als sie sich über deinen Gott lustig gemacht haben. Du möchtest, dass Jesus dein größter Schatz ist, aber plötzlich wird dir bewusst, wieder einmal waren so viel andere Dinge dir so viel wichtiger als er. Dann lauf in die Arme deines Hohepriesters Jesus, der dir seine liebenden Arme entgegenstreckt und mit den Versen 7 und 8 zu dir sagt, durch mein Blut hast du Erlösung von Sünde und die Vergebung deiner Übertretungen, denn ich bin reich an Gnade und überströmend an Weisheit. Oder es ist so, dass du Fragen hast. Was soll ich machen? Was ist richtig? In welche Richtung soll mein Leben gehen? Was will eigentlich Gott? Dann komm zu deinem Propheten Jesus. Er hat uns sein Wort gegeben und er möchte dir Wegweisung geben. Und dann such nach Antworten in seinem Wort. Und wenn du Schwierigkeiten hast, weil du sagst, ich bin noch nicht so erfahren im Glauben, dann geh zu jemandem, der erfahrener ist im Glauben als du und lest zusammen in Gottes Wort. Sucht nach Antworten bei euren Propheten. Bei Jesus findest du die Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Denn als dein Prophet verspricht er dir mit Vers 9, ich mache dir das Geheimnis meines Willens bekannt. Und vielleicht ist es auch so, dass du dein Leben und die Welt um dich herum anschaust. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Leben zurzeit. Vielleicht leidest du ganz stark an einer Krankheit, an gesundheitlichen Problemen, an einem zwischenmenschlichen Konflikt in der Familie oder im Freundeskreis oder an Einsamkeit. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. Jetzt, wo ich verheiratet bin, denke ich manchmal darüber nach, wie es wohl ist, Kinder zu haben. Und manchmal bekomme ich da Angst. Und dann denke ich mir sowas wie, also wenn das mit den Entwicklungen in unserem Land so weitergeht, dann wird einerseits der Wohlstand und die öffentliche Ruhe in unserem Land in den nächsten Jahrzehnten vermutlich deutlich zurückgehen. Und außerdem wird die öffentliche Stimmung gegen die Christen immer negativer. In was für einer Welt werden meine Kinder wohl mal aufwachsen? Und wenn es dir so ähnlich geht mit Blick auf die Zukunft und du es manchmal mit der Angst zu tun bekommst, dann lauf zu deinem König Jesus. Er hat das alles unter Kontrolle. Nicht mal ein Haar fällt von deinem Kopf runter, ohne dass König Jesus es will. Und er verspricht dir mit Vers 10, ich habe jeden Tag deiner Zukunft in meiner Hand, denn mein Vater hat mich als Haupt und König eingesetzt. Über alles, was hier auf der Erde ist und über alles, was oben im Himmel ist. Amen.